Willkommen hier zu der neuen Folge Track Limit, unser Formel 1 Podcast. Neben mir sitzt Marcel.
Hallo Jonas.
Wie geht's dir?
Hervorragend. Ich habe meinen Adrenalinpegel ein bisschen runtergeschraubt jetzt über Nacht.
Das war auch notwendig.
Das war definitiv notwendig. Und ich habe es jetzt immer schon relativ oft dieses Jahr angesprochen, dass ich nicht mehr weiß, wie ich die Titel nennen soll, weil jedes Mal drin steht das Rennen des Jahres. Und sie schaffen es immer wieder, das zu toppen.
Wollen wir jetzt reinschreiben, das beste Rennen des Jahres? Das war es aus meiner Sicht vollkommen.
Aus meiner Sicht war es nicht sogar das beste Rennen des Jahres, sondern für mich persönlich war es das beste Formel-1-Rennen, was ich je gesehen habe.
Boah.
So weit würde ich sogar gehen.
Boah, das ist ein Statement.
Weil, sonst hat man immer, wenn es wirklich spannende Rennen sind, irgendwo eine coole Taktik, eine coole Strategie oder der Regen macht es ein bisschen spannend. Aber dieses Rennen war einfach pures Racing. Und das habe ich so geliebt und so gefühlt. Und es war alles dabei. Es gab einen verdienten Sieger, es gab einen Crash, es gab unerwartete Qualifying-Ereignisse, nenne ich es mal.
Ja.
Also es war wirklich einfach so alles dabei in diesem Paket und mit dieser Spannung um den WM-Titel, dass ich sagen muss, für mich war es das schönste Rennen, was ich je gesehen habe.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist so ein Rennen gewesen, wenn man so von einem durchschnittlichen, richtig geilen Rennen spricht. Also nicht durchschnittlich im Sinne von, ja, war normal, aber so wie eigentlich ein perfektes Rennen sein sollte. Dass man jemandem empfiehlt, der nichts mit dem Thema so zu tun hat oder so. Das wäre so das Rennen, glaube ich, wo man einfach Spaß hat beim Sehen.
Definitiv.
Das war genial, ein Träumchen.
Vor allem auch noch Stadtkurs und wie nah sie wirklich jede Runde ans Limit gepusht sind und dass da wirklich kaum Fehler passiert. Okay, wir steppen rein. Es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr, was wir besprechen müssen. Adrian Newey hat seinen neuen Job verkündet.
Ja, stimmt, das ist jetzt offiziell.
Es ist jetzt offiziell. Er wird ein Aston Martin-Mann. Oder sein Team.
Also ich finde es krass.
Ja.
Aber es war ja auch absehbar jetzt die letzten Wochen trotzdem so durch die verschiedenen Berichte, die es gab. Aber ich finde es halt wild, weil das auch nochmal, gerade wenn man jetzt, wenn die Zahlen stimmen und er wirklich 30 Millionen pro Jahr da verdient, dann ist es ein Gehalt, was so manch Fahrer nicht bekommt. Was
definitiv.
Ich glaube, nur die Top-3-Fahrer sind.
Ich glaube, Michael Schumacher war auch mal auf diesem Niveau.
Aber ja, so ja, ich meine jetzt so Wahnsinn. Auch Max Verstappen oder Hamilton, die verdienen schon ein bisschen mehr, aber ich glaube, es ist wirklich so Top-3-Driver-Niveau. Und das bei Aston Martin, die ja generell sehr viel einfach mit Geld lösen und dann aber auch natürlich viele talentierte Mitarbeiter von den anderen Teams geholt haben. Die neue Factory und alles so, das Aston Martin, ist krass. Also ich glaube, das kann die nächsten Jahre nochmal richtig wild werden, dass sie da ganz oben mitfahren.
Die haben definitiv einen Plan. Also auch wie gesagt, so mit der neuen Factory, wenn da alles dann Hand in Hand läuft. Also es kann das nächste, es kann die nächste Dominanz werden. Aber so ab 26, 27
ja,
müssen wir definitiv mit denen rechnen.
Ja. Das war also, wo die News dann gedroppt wurde und man dann auch die Bilder gesehen hat, so Newey neben Lawrence Stroll und dann Alonso, der da neben ihm auf der Bühne steht. So, das war der Moment, wo man schon realisiert hat, so okay, die werfen nicht einfach nur willkürlich Geld auf das Projekt drauf, sondern da steckt irgendwie auch was hinter. Der hat auch Anteile bekommen.
Vom Team, ja.
Vom Formel-1-Team, was halt auch krass ist. Und er wird jetzt die nächsten 5 Jahre da das Auto designen.
Ich bin gespannt, ob man da auch vielleicht nächstes Jahr bei den Updates, er darf ja nächstes Jahr offiziell erst anfangen mit einem
ab
Auto.
Ab 1. März, glaube ich.
Ab 1. März ja, erst sogar.
Genau.
Also da ist das Fahrzeug eigentlich schon komplett gebaut.
Ja, aber Updates und Setups und sowas,
richtig.
Da sieht man ja auch bei Red Bull, wie es da jetzt läuft, so wer nicht mehr da ist und da seine Tipps und Hinweise gibt. So, und genau so kann es halt auch in die andere
Richtung. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil Red Bull war am Anfang so dominant und dann, oder das nächste Beispiel, auch McLaren, die waren letztes Jahr letzter zum Saisonbeginn und sind jetzt ein Top-Team. Also die fahren jetzt jedes Rennen um Siege.
Voll.
Und das innerhalb von 1,5, 2 Jahren. Demzufolge, ich glaube, der Impact von Adrian Newey kann groß sein. Ist es ja schon. Nicht am Anfang, aber so Mitte der Saison werden wir sehen, dass da die ersten Erfolge dann, denke ich mal, sogar schon kommen.
Vor allem, ich meine, man spricht zwar viel über ihn, aber es gehört ja auch noch drumherum die ganzen anderen Leute, die jetzt von Red Bull und Mercedes und zum Teil auch Ferrari und McLaren abgeworben wurden.
Genau.
Das sind Leute, die bei Mercedes mitverantwortlich dafür waren, dass die beim Wechsel auf die Hybridmotoren so viel Leistung hatten und da diese Wunderrakete zusammengebaut haben und all sowas. Und diese kreativen Köpfe stecken jetzt alle bei Aston Martin richtig in der Factory und Newey wird so die Person, die dann so ein bisschen die Fäden zieht, ja, und schaut, ja, dass so alles zu einem zusammenläuft.
Er bringt ja auch ein ganzes Team mit, also ist ja nicht nur er alleine.
Ja,
und also ich finde es schade persönlich, dass er bei Aston Martin gelandet ist. Ich hätte ihn gern bei Ferrari gesehen.
Ja, ja.
Weil mein innerlicher Marcel, der sagt immer noch so, Lewis Hamilton, der 8. WM-Titel, der muss bei Ferrari passieren. Das wäre für mich so ein Highlight, absolut. Also
ja,
da werde ich parteiisch. Hamilton bei Ferrari, da werde ich parteiisch.
ich glaube aber auch, das ist so ein Szenario, das will jeder sehen.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der das nicht sehen will, weil zum einen Ferrari, klar, will man die mal wieder einen WM-Titel holen sehen. Ja. Und so einen Rekord von einer Legende wie Michael Schumacher vollständig einzustellen, das ist schon
brutal.
Also das wäre schon auch brutal. Ich glaube aber, sie haben auch eine gute Chance ohne Newey.
Wir werden sehen. Also fahrerisch, ja, Charles Leclerc ist für mich, hat er dieses Wochenende wieder bewiesen, dass er ein Top-Fahrer ist. Vielleicht nicht der, aber einer der Besten der Welt, muss man einfach so sagen, so wie sie gefahren sind. Aber wir greifen gerade schon wieder vor. Ich will nicht nur Positives ansprechen, ich muss auch mal was Negatives ansprechen.
Ja.
Und ich muss mich mal massivst aufregen.
Okay.
Und zwar geht es um das Formel-1-Spiel. Also dieses... Ich muss jetzt mal dieses Formel-1-Spiel, ich weiß nicht, wer das kennt und wer das spielt. Man muss dazu sagen, mein erstes Formel-1-Spiel war F1 2001.
Boah.
Seitdem habe ich jedes Jahr dieses Spiel gehabt, wenn es rausgekommen
ist. Mein erstes war F1 2016 und das habe ich 2016. Aber auch irgendwie erst 2017 oder 18 gespielt.
Ja.
Weil ich dann auf der Xbox so angefangen habe, mal nicht nur Forza zu spielen, sondern cool, auch Formel 1. Und dann war das halt bei mir im Game Pass so kostenlos drin. Aber
okay.
Also
ich kann mich noch erinnern, ich habe immer mit Hockenheim angefangen und Monza, weil da so die längsten Geraden waren, um sich erstmal daran zu gewöhnen. Und ich habe 2001 lange gespielt und bin dann auch immer zu meinen Kumpels gefahren, der schon 2002 hatte und so. Mhm. 2003 war auch nochmal ein richtiger Schritt. Also ich will bloß nochmal verdeutlichen, wie eng ich mit diesem Spiel verbunden bin. Mhm. Und die Konsole, die ich zu Hause habe, dank Jonas übrigens, die wird ausschließlich benutzt, um Formel 1 zu spielen. Ich spiele keine anderen Spiele außer dieses Formel 1-Spiel.
Das finde ich vernünftig.
Und ich habe keinerlei Bock, dieses Formel 1 2024 anzumachen, weil es so scheiße ist. Ich habe noch nie so ein beschissenes Spiel gespielt wie dieses Spiel. Und ich habe den Vollpreis dafür bezahlt zum Release.
Hast du dir die Deluxe-Version geholt?
Nein.
Okay.
Ich habe mir aber eine Version geholt, wo ich dann so Coins drin hatte. Und ich habe mich so aufgeregt, weil keine Helmdesigns da drin waren. Du hattest ein Helmdesign oder zwei. Mhm. Es war purer Müll und jetzt sind neue Helmdesigns gekommen und ich wollte mir jetzt diese Helmdesigns kaufen und meine Coins waren weg.
Wie?
Ich war bei null Coins. Ich konnte diesen Helm nicht kaufen dann. Aber darum geht's nicht. Mir geht's um die Verkaufszahlen, die mein Frust, den ich mit dieser Reihe die letzten 2 Jahre habe, weil vorher 2013 war zum Beispiel top, oder auch F1, das war nicht mehr Codemaster, das hieß Challenge, dann hast du von der Saison 1998 bis 2001, oder 2003 war das, konntest du die Saisons fahren und hast dann immer die aktuellen Teams und Fahrer gehabt. Also wenn du eine Saison beendet hast in deinem Karrieremodus, ging es dann in die Saison 2000. Dann hast du die Regeln von 2000 gehabt und die Fahrer und Sponsoren und alles. Es war auch ein richtig geiles Spiel.
Boah, klingt geil.
Und ich kann mich auch erinnern, als Kind habe ich, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Das war auch ein Formel-1-Spiel. Damals noch auf dem Windows 98 habe ich das gespielt. Da sind die Streckenposten zu dir gelaufen und haben das Auto so weggeschoben von der Strecke, wenn du einen Unfall hattest.
Boah, ist ja auch
also,
geil.
Es gibt so viele Varianten und Möglichkeiten, ein Spiel cool zu machen und schön zu machen. Und seit 2022, F1 22, ist EA in diesem Game mit drin. Und man spürt es extrem. Also sehr viel Ingame-Käufe, totaler Blödsinn mit Klamotten kaufen und Cappies und Schuhe. Das interessiert alles niemand. Und jetzt sind die Verkaufszahlen veröffentlicht worden, die meinen Unmut bestätigen. Und ich musste lachen, als ich es gesehen habe. Und gleichzeitig bin ich aber traurig, weil das für die Zukunft des Formel-1-Games sehr negative Auswirkungen haben wird. Und zwar hat sich das Game im Jahr, also das F1 24, 127.000 Mal verkauft.
Was?
127.000. Zum Vergleich, letztes Jahr, F1 23, 500.000.
Boah, krass.
Jetzt kommt's. Das letzte Game, wo Codemaster noch alleine war, F1 21, waren über 1 Million Verkäufe. Also jetzt ist das Zehnfache eingebrochen, seitdem EA das übernommen hat. F1 2020 war noch bei 1,2 Millionen.
Aua.
So. Und auch wenn man bei Wikipedia mal ein bisschen durchliest, die ganzen, was so, da steht dann da, F1 19 hatte dieses neue Future, F1 2020 hatte das neue Future. Und ab 2022 steht einfach nichts mehr, was Neues. Das ist richtig wild. Also nichts mehr, was erwähnenswert wäre. Und es macht doch einfach keinen Spaß.
Nee, ich muss ja zustimmen.
Ja?
Ich habe es auch gekauft, das neue F1.
Ja.
Spiel aber eigentlich nur mit dem F1 23, weil da habe ich halt meine ganzen Setups, so da bin ich auch in dem Flow einfach drin. Ich weiß, wie das Handling ist. Und sie haben ja das Handling bei F1 2024 komplett neu gemacht.
Genau.
Und haben es seitdem aber auch dreimal überarbeitet wieder, weil sich immer wieder Leute beschwert haben.
Ja.
Und ich hatte schon drei Abende, wo ich mir dachte, so, okay, ich setze mich jetzt mal hin. Ich starte mal ganz entspannt, fange an, mir mein Setup zusammenzufahren, schau, dass auch das Lenkrad richtig eingestellt ist, weil das ist das nächste Ding. F1 23 starte ich, das läuft, ich kann da meine Rundenzeiten hinknallen, alles gut. F1 24, das Lenkrad, das ist komplett falsch eingestellt dafür. Also die haben nicht nur in-game das Handling geändert, sondern auch, wie die mit anderen Lenkrädern zusammenarbeiten. Sondern, also da wird's.
Und ich habe mir ja 24 zum Release geholt und habe ich dir ja noch erzählt, wie cool das Handling ist, dass das richtig Spaß macht, dass es berechenbar ist.
Ja.
Und dann kam ein Update und es ist unfahrbar geworden seit dem Update. Und die machen es aber auch nicht besser, die machen es immer schlimmer, habe ich das Gefühl.
Ich finde auch die Gaspedalannahme, die ist einfach nicht mehr gut.
Okay, das kann ich nicht beurteilen, ich fahre mit Controller zu Hause. Was aber jetzt das Gefährliche an dieser Sache ist, der Vertrag mit EA bzw. Codemaster läuft Ende 2025 aus. Das heißt, wir bekommen nächstes Jahr noch ein Spiel und wenn das eine gewisse Verkaufszahl unterschreitet, wird er automatisch nicht verlängert. Das könnte jetzt bedeuten, dass nächstes Jahr nochmal ein F1-Spiel kommt, aber dann ab 26, wenn sich da kein neuer findet und die Lizenz ist so teuer, dass höchstens, ja eigentlich kann nur EA sich das Ganze, den ganzen Spaß leisten. Oder zumindest kenne ich jetzt kein Entwicklerstudio, was ein geiles Rennspiel hat, was Lizenzen für die Formel 1 sich leisten könnte über so viele Jahre.
Mhm.
Und da müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir nur noch ein F1-Game zu erwarten haben und dass dann erstmal ein paar Jahre Ruhe ist.
Ja.
Das frustriert mich an dieser Sache halt so ein bisschen.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man jetzt die ganzen Wrecken-Varianten schon wegnimmt, dann gibt es also seit 2 Jahren dann auch kein geiles Game mehr.
Das ist ein sehr gutes Argument. Das stimmt, ja.
Also.
Ja, ja. Es gibt weder große Grafikverbesserungen noch Handling-Verbesserungen, auch wenn sie es versuchen, anders zu machen. Aber das Schlimme ist halt das Gameplay. Mir sind die Bugs sogar egal, die da. Das ist ja immer so. Bugmaster ist ja auch schon so der Spitzname. Aber das ist auch mir egal, aber es ist halt kein geiles Gameplay. Man kann so viele Dinge machen, dass ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt, ich könnte so viel aufzählen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber das wollte ich nochmal kurz loswerden.
Ja, nee, finde ich, also find ich gerechtfertigt.
Wenn ihr Formel 1 Spiel spielen wollt, zieht durch. Ich habe ja die Hoffnung, dass jetzt dadurch, dass das jetzt erst vor 2-3 Wochen veröffentlicht wurde, die Verkaufszahlen, dass Codemaster jetzt zum Beispiel sagt, oder EA jetzt sagt, okay, wir hören jetzt mal das, was die Fans wollen. Und die Fans wollen sich nicht neue Schuhe kaufen für seinen Charakter, den du eh nirgendwo siehst, außer in deinem Hauptmenü.
Mhm.
So. Und ich hoffe, dass sie jetzt mal auf die Fans hören, die wirklich sehr viel Feedback auch schon geben. Na, mal gucken.
Schauen wir mal.
Ich
bin da noch skeptisch.
Die müssen jetzt ein Riesending nächstes Jahr raushauen, um das Ganze zu drehen. Aber ich vermute mal, die haben keinen Bock drauf.
Ja.
Weil da musst du jetzt wieder so viel Geld investieren und Zeit und Personal.
Vor allem ist es auch super unbelohnt, wenn sie nächstes Jahr komplett nochmal eskalieren müssen.
Ja.
Wenn man bedenkt, dass in 2 Jahren dann das neue Reglement kommt, wo eh die Fahrzeuge wieder komplett neu
Ja,
sein müssen. Also,
aber selber schuld.
ja, selber
Selber
schuld.
schuld.
Selber
Naja, gut.
schuld.
Ich wollte es loswerden. Ich
Ja.
bin es losgeworden. Ich bin frustriert. Aber wo ich nicht frustriert bin, ist das Rennwochenende.
Ja,
Das
das
war
war der
hervorragend.
Wahnsinn. Training, wie war dein Eindruck? Red Bull war schnell, oder?
Red Bull war schnell. Mein Eindruck war, ich wusste, dass ich nichts weiß, als es ins Qualifying ging. Weil erst im ersten Training Verstappen vorne, Perez auf 3, dachte ich mir so,
Ich fand es schön, Perez mal wieder so
da geht
vorne zu
einiges.
sehen. Der war ja auch echt das ganze Wochenende über deutlich besser unterwegs als Verstappen. Also da hatte man wieder mal so die alte Stärke von ihm, die man,
Was er eigentlich drauf hat,
ja,
gesehen,
was er
ja.
eigentlich drauf hat. Und ich meine, er hat vor einem Jahr das letzte Mal gewonnen, ne? Das ist echt krass lange her.
Sehr lange her.
Und auf dem Podium stand er auch lange nicht mehr.
Das letzte Podium war China. Ja, letzte Podium war China dieses Jahr, Anfang des Jahres. Aber im zweiten Training war ja dann schon Leclerc auf Platz 1. So, Perez wieder auf 2 mit 6.000stel dahinter. Aber dann kommt schon wieder Hamilton. So, man konnte da irgendwie nichts irgendwie draus lernen. Und auf einmal im dritten Training war Russell vorne, Norris dann auf 3, Leclerc auch wieder mit dabei auf Platz 2.
Aber die waren so
Also
super dicht
alle
beieinander.
sehr eng beieinander wieder. Und dann ging es im Qualifying und ich wusste, dass ich einfach nichts weiß und nichts vorhersagen kann.
Ja.
Das war ein
Ja.
bisschen wild.
Was ich wusste, Max wird sich nicht die Pole holen.
Wusstest du oder hast du gehofft?
Nee, also ich habe es natürlich so für den WM-Kampf gehofft, aber realistisch gesehen, so das war nicht seine Strecke. Der war das ganze
Ja.
Wochenende nicht happy, der war hinter Paris das Wochenende. Also da habe ich jetzt nicht. Es hätte mich sehr gewundert, wenn er auf einmal die Pole geholt hätte.
Ja.
Sagen wir mal so.
Sie waren ja auch im Training auf der Geraden extrem langsam, sodass sie fürs Qualifying nochmal den Heckflügel umgestellt haben, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Aber es war auf der Geraden schneller,
Ja.
dafür in den Kurven nicht mehr so geil. Da war die Hinterachse ziemlich lose und das hat gar keinen der beiden Fahrer gefallen. Ja, Qualifying, das große Aber. Lando Norris,
Ja, woran hat es hier
ich,
liegen, ne?
woran hat es gelegen? Ich wäre ja fast vom Stuhl gefallen.
Ja, also
Also
ich.
ging nicht in dem Moment, aber hätte fast geklappt.
Es war unglaublich. Also, was ich an der Sache nicht verstehe, man weiß, der Druck, der ist hoch. Man will Punkte gut machen. Man hat noch eine Chance auf die WM. Warum wartet man bis auf die letzte Sekunde, um seine Zeit zusammenzufahren? Klar, am Ende ist die Strecke am besten, im Normalfall. Aber es war Q1 und wir reden immer noch von einem McLaren, der eigentlich das beste Auto gerade so ist, was, also das kannst du ja gefühlt auf jede Strecke loslassen und das fährt zumindest vorne mit und schiebt dann ein bisschen Welle. So,
Schiebt ein bisschen Welle.
warum fährt er nicht einfach 2 Minuten vor Ende raus oder so? Oder nochmal mit so einem Puffer, weil
Genau.
er hat es ja nicht nötig, unbedingt die beste Strecke zu haben.
Ralf
Das hätte ja
Schumacher hat
auch
das ganz
gereicht,
gut
eine
zusammengefasst
gute
auch.
Strecke zu haben.
Ja. Was passiert ist, ist, dass Lando Norris auf seiner schnellsten Runde an der gelben Flagge vorbei musste. Er hat aber auch einen Fahrfehler gemacht. Also
Ja,
er
aber war
sagt,
der
der
in Folge von der gelben Flagge?
nee, die gelbe Flagge kam danach.
Ah.
Und dieser Fahrfehler, er meinte, es hätte locker gereicht, aber es war schon deutlich. Also er ist bei der letzten Kurve, bevor du auf diese lange Gerade rausfährst, ist er auf den Kerb aufgeschwommen und dadurch Richtung Wand gerutscht, konnte es dann noch natürlich rumziehen kurz vorher. Aber dann
Aber
fehlte
er
ja
ist schon
so viel
komplett auf dem
Schwung.
Gas geblieben, ne?
Ja,
Also
aber
er hat einfach durchgezogen.
es fehlt aber trotzdem so viel Schwung dann für die Gerade, dass du bis zur Ziellinie, die der, glaube ich, 1,1 Kilometer von der Stelle weg ist, da sind 5, 6 Zehntel, gehen da locker flöten. Und ich glaube nicht, dass er es noch geschafft hätte. Ich kenne aber auch gerade aktuell die Sektorzeiten vorher nicht. Aber er meinte, er hätte es geschafft. Leider ist er dann durch eine gelbe Flagge gekommen, hat die Runde dadurch abbrechen müssen. Und ist auf P17, war dann sozusagen das Qualifying-Ergebnis. Durch einige Strafen ist er dann noch von 15 gestartet, hat es aber nicht besser gemacht, ne?
Also das ist gerade an einer Strecke, wo dann auch Max nicht so gut ist, denkt man sich so, vielleicht wäre es ganz schön, da mal vorne
Was
zu
macht er
sein, um
jetzt?
richtig Punkte gut zu machen. Man schafft das einfach in Q1 rauszufliegen.
Wild. Also wirklich, das ist. Oh, ich war geschockt.
Ja.
Ich war wirklich geschockt.
Also ich habe mit vielem gerechnet, aber damit
nicht damit.
Wir einfach echt nicht.
Nicht damit. Hat's Rennen aber auch wieder spannender gemacht.
Ja, safe. Auf jeden Fall.
Kommen wir aber noch dazu, weil wir haben ja auch noch ein paar Newcomer sozusagen, ein paar Rookies
ja.
drin gehabt. Und zwar Colapinto und Oliver Bearman.
Mhm. Colapinto, muss ich sagen, hat mich das ganze Wochenende super doll beeindruckt. Mhm. Also ich glaube, das kann man auch an der Stelle sagen, er hat es einfach geschafft, in seinem ersten Rennen mehr Punkte für Williams zu holen als Sargent in seiner ganzen Formel-1-Karriere.
Ja, in einem Rennen mehr Punkte geholt als er in der Karriere. In seinem zweiten war es übrigens. Nicht im ersten. Er ist ja letztes Wochenende schon gefahren. In Monza.
Stimmt.
Stimmt. Da ja. hat aber auch nicht viel gefehlt für die Punkte.
Ja, das stimmt.
Und ich habe ihn letztes Wochenende noch, mit Vorsicht betrachtet, seine gute Leistung. Mhm. Weil ich dachte, okay, Monza ist vom Layout her eine relativ einfache Strecke. Aber Baku verzeiht nichts, also gar nichts. Du fährst da mit 340 Sachen einfach mal durch die Stadt.
Das ist so brutal.
Es ist so brutal und es ist ein langes Rennen, es ist ein anstrengendes Rennen.
Und da liegt Dreck auf der Strecke
richtig.
Rum, so. Also wie viele Blätter da verwirbelt genau. wurden. So. Das sind ja alles so random Faktoren. Ja,
genau.
Und da kann halt mal was passieren.
Da kann jederzeit was passieren. Und Baku hat den Vorteil, man kann sehr gut überholen. Mhm. Nicht wie in Monaco oder sowas. Und du kannst sehr gut überholen. Sprich, du kannst nicht, wenn du langsamer bist wie die anderen, kannst du halt nicht hinter dir halten, sondern du musst fahren können, um sie hinter dir zu halten. Und er hat mich so überzeugt dieses Wochenende.
Komplett.
Also meine Güte. Warum sie den Move nicht schon vor einem Jahr gemacht haben. Mhm. Das,
Ja, also das ist jetzt so ein Ding, man weiß, wie er fahren kann.
Mhm.
Und auch Albon hat er ja zu kämpfen jetzt. Ne? Also muss man sagen. Und ich denke mir so, warum hat der Typ keinen Sitz in der Formel 1?
Wollte ich gerade sagen, ich hatte es gerade auf der Zunge. Ich würde ihn gerne nächstes Jahr sehen.
Ja.
Ich möchte, dass der.
Also, mein Gedanke Cockpit war dann auch so: okay, lol, warum haben sie Sainz überhaupt zu Williams geholt? Nicht, weil Sainz den Platz bei Williams nicht verdient hat oder weil er da fehl am Platz ist. Aber einfach so: die haben selber so einen geilen Fahrer.
Ja.
Warum?
Verstehe ich nicht. Er war schneller wie Albon im Qualifying. Man muss dazu sagen, Albon hat ja die Möglichkeit nicht bekommen, nochmal seine schnelle Runde zu setzen, weil sie ein Mechaniker. Den, was war das? Ventilator?
Ja.
Kühlung. Die Kühlung am Auto vergessen hat. Und da hat er es nicht mehr rechtzeitig dann über die Ziellinie geschafft. Albon musste anhalten und.
Ja.
Also, ich hätte das Ding weggeschmissen und nicht gewartet, bis da ein Streckenposten kommt, aber.
Ja, also. Hätte ich auch weggeworfen.
Fort und weiter geht's. Ja, aber beide sind ins Q3 eingezogen.
Mhm.
Das ist schon mal richtig stark. Und mit Platz 10 und Platz 9, Williams. Positiv. Aber das Auto ist auch gerannt dieses Wochenende, ne?
Ja, der Williams ist ja immer schnell.
Ja.
Also schnell ist er, wenn es geradeaus geht. Das geht ja immer.
Wie lange er auch nur ist, Albon. Achso, na, da kommen wir noch dazu. das Rennen kommt noch. Ja, wir kürzen es ab, weil ich finde, wir müssen über das Rennen reden.
Mhm. Okay.
Ja, Charles Leclerc holt die Pole Position, die vierte am Stück in Baku. Was schon sehr stark ist. Aber hat es für einen Sieg gereicht?
Ja.
Ne?
Ja.
Man weiß es nicht.
Man muss sagen, die sind alle nah beieinander gewesen. Auch Qualifying war ja nicht weit auseinander von den Zeiten jeweils. Das ist ja so ein enges Feld.
Es ist eng, aber wir haben es schon enger gesehen dieses Jahr tatsächlich. Also zumindest Platz 1 und 2 sind 3/10, aber danach wird es eng. Perez hat es auf Platz 4 geschafft und ist 8/1000 hinter Sainz, der
ist aber auch
auf den 3 gestartet ist.
Ist auch eine geile Leistung, Platz 4 in dem Red Bull, wenn man bedenkt, wie der die letzten Rennen jetzt so performt hat, da war das ja...
Das müssen wir mal noch wertschätzen. Perez war schneller wie Verstappen im Qualifying.
Ja.
Im Endergebnis, das haben wir noch gar nicht gewertschätzt.
Der ist also...
Und der bekommt immer auf die Mütze von uns.
Ja, aber das hat er wirklich gut gemacht.
Er ist echt ein geiles Rennen gefahren auch.
Ja.
Ja. Kommen wir mal zum Start. Ich war gerade verwirrt. Okay, ja, Entschuldigung. Kommen wir mal zur Startaufstellung. Also Leclerc, Piastri und Sainz sind die ersten drei.
Das ist schon mal eine sehr wilde Kombi.
Ist wirklich eine wilde
Und es
Kombi.
schmerzt dann umso mehr, wenn man weiß, Norris hätte auch da vorne mit sein können. Der hätte da mitmischen müssen.
Der wäre eigentlich. Oh, wie das Rennen dann verlaufen wäre. Aber hätte, wäre, wenn. Wir hatten ein geiles Rennen. Ich habe es ja schon
Es
gesagt, für mich eines der
war
schönsten. Mit
genial,
das
es war
Schönste.
perfekt.
Start war kunterbunt. Viel passiert, aber kein Unfall, kein Crash, keine Teile sind geflogen. Perez hat es mal fast geschafft, in Piastri
Das
reinzurutschen. Auf
stimmt.
Kurve 1 leider ein bisschen
Nur weiter hinten
leicht
gab es
verbrannt.
dann bei Tsunoda und Stroll waren es, glaube ich.
Jawohl.
Die sind sich zu nahe gekommen.
Genau.
Und dann wurde der Seitenkasten von Tsunoda aerodynamisch modifiziert.
Das ist sehr gut gesagt. Aerodynamisch modifiziert. Ob es besser ist?
Ja, ich glaube, die Mechaniker waren nicht der Meinung, dass es besser war da. Deswegen hat er dann, glaube ich, in Runde 12 oder so sein
Wie so
Auto
ein
abgestellt.
Ferrari-Update.
Ja.
Okay. Ja, da gab es mal kurz. Und ich fand auch weil Stroll war an dieser Stelle völlig fehl am Platz, meiner Meinung nach. Und dann zu sagen, ah, der hat einfach reingezogen, ist so ein
Ja.
typischer Stroll-Move.
Das ist.
Und ich fand die Aussage im ersten Training von Stroll auch ganz geil.
Was?
Im ersten Training fährt er so ein paar Runden und sagt dann, das Auto fühlt sich, also das ist kein Auto, mit dem ich fahre hier. Das fühlt sich nicht an wie ein Auto. Und da haben die ersten dann schon geschrieben, also die ersten Beiträge schon, kaum ist Nuri am Team, schon denkt er, er ist der Schnellste oder so. Ja,
Abwarten.
abwarten, genau.
Ja.
Naja.
Aber ansonsten muss ich sagen, ging es ziemlich gesittet voran dafür, dass wir in Baku waren. Also weil die Strecke.
Also Safety Car Risiko war sehr hoch. Norris ist auch mit einer anderen Strategie dadurch gestartet, in der Hoffnung, dass wenn am Anfang alle dann in die Box kommen, Reifen wechseln, er dann nach vorne gespült wird, ist er mit harten Reifen losgefahren, der Rest mit Medium. Wir haben ein Stopprennen gesehen, das können wir ja so schon sagen. Wie kann es sein, dass ein Einstopprennen so spannend wird? Das müssen wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Und zwar finde ich, Leclerc hat auf dem Medium den riesenkrassen ersten Turn rausgepusht. Er war ja 6 Sekunden vorn
Ja,
teilweise. Also es
das
hat schon
war.
den Anschein gemacht, okay, es wird ein cooles Rennen, aber jetzt nichts Besonderes.
Ja, aber er hat ja auch nicht komplett gepusht, ne? Sondern danach, glaube ich, auch sehr gut gemanagt.
Ja.
Also so den Vorteil genutzt, dass er halt die Clean Air hat, wo er einfach nur fahren kann und die Reifen im Temperaturfenster hält, muss nicht verteidigen, muss nicht angreifen oder so.
Dann stellt sich mir die Frage, oder ich habe die Antwort, aber ich will den Spannungsbogen aufbauen. Wie hat es Piastri geschafft, einen Rückstand von 6 Sekunden mit nur einem Boxenstopp rauszuholen? Das ist passiert.
War der bei Ferrari dann so schlecht?
Ich kann es dir erklären tatsächlich.
Okay.
Und zwar, es ging mit Sergio Perez los. Er ist der Grund, warum die 6 Sekunden dann sozusagen, oder er ist ein Teil dieser Story, dass das passiert ist. Und zwar, Perez hat die Boxenstopps eröffnet von dem Top-Team und hing dann leider im Verkehr fest. Und dadurch, dass er im Verkehr festhing, hatte Piastri die Möglichkeit, also sprich, ich muss nochmal anfangen, weil er hing mit seinem frischen Reifen im Verkehr fest danach, das muss ich noch sagen, konnte den Undercut sozusagen nicht nutzen. Der Undercut ist recht gut in Baku. Und dadurch hatte Piastri die Chance, 2 Runden länger draußen zu bleiben, ist dann vor Perez rausgekommen und hatte eine Outlap, die schnell 3 Sekunden schneller war wie die Outlap von Leclerc.
Boah,
So, diese
das ist
drei
ja
Sekunden
genial.
Outlap, also diese 2 Runden länger plus 3 Sekunden schnellere Outlap plus ein Undercut, der um die 2,5 bis 3 Sekunden ausgemacht hat, hat dazu geführt, dass Leclerc dann. Er kam direkt im DRS-Fenster eigentlich raus dann.
Ja, das war
Also
genial.
Leclerc kam noch vor Piastri, aber war dann schon direkt im DRS-Fenster Piastri. Und das hat uns dann einen wunderschönen Dreikampf gegeben, der bis zum Schluss ging, der dann noch zum Vierkampf wurde, wo noch Überrundete mitgespielt haben und alles so. Es war einfach
Also,
fantastisch.
ich fand es richtig heftig, wo irgendwann so das halbe Rennen rum war. Es hat sich schon angefühlt wie eine
Wie ein Ganzes.
Also wie eine Ewigkeit, ja. Aber im positiven Sinne, weil es so ein emotionales Auf und Ab war und die Spannung so. Also man war schon als Zuschauer nach dem halben Rennen fix und fertig.
Ja. Ja.
Und dann sehe ich so, realisiere so, Moment mal, wir haben das halbe Rennen und wir befinden uns in der Saison 2024 und die ersten drei Teams hängen alle innerhalb von einer Sekunde im DRS-Train fest.
Wild.
Und fighten da um den Sieg.
Genau, also Ferrari, McLaren und
also unglaublich.
Kämpfen wirklich um den Sieg. Und das war nicht irgendein DRS-Zug oder sowas, wie man es sonst erlebt, sondern die haben am Limit gepusht und das hast du diesmal gesehen.
Ja.
Und das ist das, was ich am Anfang des Jahres auch im Podcast schon mal thematisiert habe, dass früher sind sie alle ans Limit gegangen und das war dieses Besondere an der Formel 1. Und es war so die letzten Jahre, dass dann halt gemanagt wurde und nicht so sehr in die Dirty Air reinfahren. Und das hat diesmal war es ein richtiges Rennen. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, dass es ein richtiges Rennen war, aber es war einfach
voll.
Und die haben wirklich gefühlt 110% gegeben, jede Runde.
Ich hatte jedes Mal in der Leclerc-Links Angst, dass da irgendjemand sich jetzt in die Bande haut.
Ich auch. Die sind ja jede Kurve Millimeter genau gefahren.
Ja.
Und das über so lange über so eine lange Renndistanz. Und Piastri hat dann rangepusht. Wir haben immer so gesehen, wenn es auf die Gerade ging, wenn es so bei 7/6 Zehntel war, keine Chance zu überholen. Und Piastri war zufällig in dem Tür,
als keine Chance zum Überholen war,
hat er den Anker so spät geschmissen, dass, also, wir haben diesmal zusammengeguckt, das haben wir eigentlich noch nie gemacht.
Ja, oder super selten auf jeden Fall.
Das war das erste Rennen, glaube ich, was wir zusammen gesehen haben. Egal.
Boah, wild.
Auf jeden Fall war die Stimmung im Studio super bei diesem Überholmanöver. Wie hat der das gehalten?
Ich habe keine Ahnung. Also vor allem, ich habe das nur gesehen und dann diese Helikopteraufnahme und ich dachte mir so, okay, Leclerc schon echt spät auf der Bremse, aber was will Piastri jetzt machen? Also, weil Piastri, der war viel zu weit links. Also viel zu weit auf der Kurveninnenseite.
Ja, war ein übel spitzer Winkel. Ja,
überhaupt nicht auf der Bremse. Und ich denke mir so, okay, das kann ja hinten und vorne nicht funktionieren. Ja. Er fährt jetzt einfach geradeaus. Und auf einmal bekommt er es hin, die Kurve irgendwie perfekt zu nehmen.
Aber wirklich perfekt.
Ohne stehendes Rad. Es sah auf einmal so aus, als ob Leclerc viel zu früh gebremst hätte.
Was er aber nicht hat.
Der war schon super spät auf der
Bremse. Telemetriedaten zeigen es auch, dass Piastri so spät gebremst hat. Also ich verstehe es nicht und auch viele andere Fahrer verstehen es nicht, wie er es gemacht hat.
Der hat irgendwie so crazy gebremst und in dem Moment eingelenkt. Das Auto stand auch so schnell wieder Kurve, so dass er auch den besseren Exit hatte dann.
Und Leclerc hat dann noch gesagt, ich habe im Spiegel gesehen, wie du reingeankert hast. Und dann dachte ich mir, okay, ich hole ein bisschen weiter Schwung, dass ich dann diesen, Switchback machen kann und dann wieder vorbeikommen. Und auf einmal kam er nicht mehr vorbei, weil er die Kurve so perfekt getroffen hat. Damit hat selbst Leclerc nicht gerechnet, dass so ein Kurvenausgang möglich ist.
Mhm.
Wenn du die Kurve so spitz und so spät einbremst.
Mhm.
Wahnsinnsmanöver.
Weißt du, was mich mal interessieren würde?
Ja.
Wie viel mehr das auf die Reifen geht? Weil das muss...
Ja, das war schon heftig, oder? Aber er hat auch nicht blockiert, ne?
Ja,
das schaffst du nicht jede Runde.
Ja, er hat nicht blockiert und so. Also ich würde sagen... Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Kurve in Baku an der Stelle so perfekt gefahren ist wie er.
Ich auch nicht. Das
Weil,
Überholmanöver des Jahres bis jetzt.
Ja, aber nicht nur Überholmanöver. Also alles. So diese Kurve, die war so optimal gefahren.
Einfach. Ja, es war wild. Leclerc hat sich natürlich nicht lumpen lassen.
Mhm.
Direkt hinten dran.
Na klar.
Und jede Runde aufs Neue. Wir haben immer wieder diese Zehntel beobachtet. Mhm. Und jedes Mal DRS. Und es ging wirklich über 20, 25 Runden, wo wirklich nur DRS-Zug, jetzt schafft er es nicht. Und diese Spannung, die in der Luft lag, weil Perez ist dann auch immer mal wieder rangekommen, mal wieder ein bisschen weg, mal wieder rangekommen. Aber diese Spannung, die in der Luft lag, weil ein kleiner Verbremser, also wirklich, es reicht nur 10 Zentimeter zu spät zu bremsen und das Ding ist in der Wand, das Auto.
Es gab ja diesen einen Moment, wo die... in der Kurve auch zu weit auf den Curb gekommen sind.
So ein schönes
Bild. Und
dann
beide parallel halt im Abstand von, ich weiß nicht, wie viel Meter Abstand sind das, die da so haben? 10 Meter vielleicht?
Ja.
wo die überhaupt, ja, wenn überhaupt.
Nach der Anbremszone sogar noch enger. Das war nach der Anbremszone zum Rausbeschleunigen, das
meinst du? Vielleicht, ne, waren es auch nur 4 oder 5 Meter und dann diese Aufnahme, wo man sieht, wie im Grunde genommen beide Autos zeitgleich auf dem Curb den gleichen Fehler machen. Ja. Die müssen so im Tunnel gewesen sein, dass sie halt, also wahrscheinlich, wenn einer sich komplett verbremst hätte, hätte der andere sich auch komplett verbremst, weil die einfach so synchronisiert unterwegs waren.
War einfach perfektes Racing. Das hat man auch an dieser Stelle halt gut gesehen, dass Leclerc so im Tunnel war oder so Piastri fokussiert hatte, dass er wirklich exakt das gemacht hat, was er macht.
Und was ich auch krass fand, wenn man bedenkt, bei anderen Rennstrecken, wo es dann um die Track Limits immer geht, so, wo dann gesagt wird, ja, die Fahrer können es mit den Rädern nicht sehen, ob die jetzt einen Zentimeter zu weit links sind oder nicht. Ja. Und dann siehst du in Baku, wie die 20 Runden hintereinander weg die Strecke da langballern. Mhm. Der Reifen einen halben Zentimeter von der Bande weg ist, aber das über 20 Runden hinweg immer und immer wieder.
Oder als
und dann denkt man sich so, okay, aber sie können es ja nicht sehen. Das ist einfach nur Glück und Skill und alles in einem irgendwie so. Es ist.
Ich habe ja oft das Gefühl, okay, Formel 1 Auto, das bekomme ich auch mal hin. Zwar nicht die Rundenzeit, die sie fahren, aber, kriege ich auch
das
hin.
Nicht.
Aber
das
Baku nicht.
Das nicht.
Das, also null. Also gar keine Chance.
Ich habe mich auch ein paar Mal an Baku probiert. Also alleine da mal nicht Abbiegungen zu verpassen, ist schon ein Wunder.
Ja, die Challenge, die nehme ich gerne an. Ich kann dir gerne Zeit hinlegen.
Nein.
Warum nicht?
Ja, okay, doch, mach das. Das ist eine Challenge.
Deine Settings sind immer eine Challenge für mich. Ja. Die sind, ihr müsst wissen, er fährt ohne Traktionskontrolle, ohne ABS, Force Feedback sein Fahrer. Das ist... Das ist schon schwer, da was
zu sehen. Muss ja eine Challenge sein.
Ist auch eine Challenge. apropos Challenge, es kam ja noch dazu, dass Sergio Perez war, wir dürfen ja Perez nicht vergessen, er war immer hinten dran, hat sich das Spektakel angeguckt und war auch sogar sehr nah dran teilweise. Ja. Aber zum Schluss Charles Leclerc hat dann abreisen lassen, weil hinter Perez war Sainz. Und Sainz hatte so eine gute Pace, weil er alleine fahren konnte, dass er langsam aufgeholt hat. Und so 4 Runden, 5 Runden vor Schluss muss das gewesen sein, hat auf einmal Leclerc abreisen lassen. Und wir haben uns dann gedacht so, ach nee, nicht, dass jetzt hier Teamorder ist, das Doppelpodium Ferrari soll er Perez ein bisschen aufhalten. Aber tatsächlich sind die Reifen eingebrochen dann.
Ach krass.
Die Reifen waren, der hat auf der Hinterachse keinen Grip mehr gehabt. Deswegen konnte Perez auch angreifen.
Ach, das waren echt die Reifen?
Das waren wirklich die Reifen. Von einer auf die anderen Runde war da Lichter aus bei den Dingern.
Ich muss sagen, ich habe den Move, selbst wenn es nur Teamorder gewesen wäre, hätte ich den schon gefühlt. Hm. Weil es war schon absehbar, dass da jetzt, der ist 15 Runden nicht vorbeigekommen.
Das war Wahnsinn.
Piastri hat ja auf der Bremse so verteidigt, also never ever. Egal, wie spät Leclerc gebremst hätte, er hätte es never geschafft, sich da irgendwo noch zwischen zu quetschen. Yeah. Am ehesten hätte ich noch gesehen, dass Leclerc sich dann verschätzt und dann in der Bande landet bei so einem Versuch. Und dann war es realistischer, dass sie schon noch das Doppel-Ferrari-Podium holen. Aber dass dann in dem Moment wirklich die Reifen noch eingebrochen haben, gut,
passiert, passt, ne?
Ja,
aber er hat sie auch strapaziert, von daher...
Voll, ich meine, 15 Runden da auf Angriff hinterher zu fahren, die Temperaturen, also müssen wahrscheinlich gekocht haben, die Reifen.
Boah, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kam es dann zu dem für mich Manöver des Wochenendes oder Highlight war es nicht, aber das, was das Rennen nochmal so diese Würze mitgegeben hat. Perez hat versucht, Leclerc anzugreifen. Leclerc hat hart verteidigt. Sainz versucht, das Ganze auszunutzen.
Und Leclerc hat ihn ja richtig in der Kurve verhungern lassen.
Und warum hat Leclerc Sainz so verhungern lassen da? Ferraris haben sich ja auch gegenseitig dann nochmal behindert, so dass Perez wieder an Sainz angegriffen hat und dann ist es passiert.
Ja, ich glaube, Leclerc hat dann zu sehr übertrieben, mit also langsam zu machen und dadurch hatte Sainz dann so einen guten Exit in der Kurve, weil er ist dann ja richtig easy an Perez vorbeigekommen.
Ja, ja.
Also bis dahin erstmal einen 12 von 10 Move, aber dann war er so schnell, dass er wahrscheinlich auch auf dem Stück noch an Leclerc vorbeigekommen wäre. Das wäre dann aber auch irgendwie so Teamorder-mäßig irgendwie
schwierig.
Also das wäre auch einfach wack gewesen. Leclerc macht schon langsamer, hält dann ein bisschen auf und dann ballert Sainz vorbei und ist dann noch vor ihm so.
Ja, ich
Dass
habe
da
den.
dann so ein bisschen so diese Misskommunikation entstanden ist.
Das, genau, das, also für mich ist der Move noch in Turn 1, wo die Ferraris so nebeneinander waren, war für mich so, hä, warum machen
Irgendwie
die
so
das
ein
gerade?
bisschen wie wenn man auf einer Autobahn auffahrt irgendwie und dann so dieses so, ja,
Darf ich jetzt, darf ich nicht? Ja,
darf
ja,
ich
ja,
noch rein
ja.
oder fährt er jetzt oder
Genau.
nicht? So, bisschen dieser Moment, so
Ja.
hat's gewirkt.
Und dadurch konnte Perez dann nach Turn 2 wieder versuchen, auf Sainz anzugreifen. Sainz hat die Windschattenlinie von Leclerc gehalten und Perez hat einfach sein Lenkrad festgehalten, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Ja, es kam zur Kollision. Das vordere rechte Rad ist hinten links bei Sainz rein. Sie haben sich verhakt und dann ging es ab nach links in die Wand. Ein richtig heftiger Crash sogar.
Das hat also,
Ja, das war
wie
wild.
das bei Leclerc im Rückspiegel ausgesehen haben
Wie
muss.
die da auf einmal links abbiegen. Boah, wild.
Boah.
Also es war schon wirklich ein heftiger Crash. Perez sagt natürlich, hey, er ist mir reingezogen. Und Sainz sagt, hey, was ist hier los? Warum fährt er mir in die Karre? Man muss. Ich habe mir beide Onboards jetzt auch gestern Abend noch öfter angeschaut. Und für mich war es ein reiner Rennunfall. Also Sainz hat alles richtig gemacht, indem er sozusagen die typische Ideallinie in dem Moment fährt. Und Perez hat zu 98% auch alles richtig gemacht, weil er hat angegriffen und von Perez Sicht sieht es wirklich so aus, als würde er reinziehen. Aber es war für mich ein
Ja,
Rennunfall.
aber in der Strecke, da wird halt, da verschiebt sich halt einfach nur an der linken Seite die Bande, das ist alles.
Ja, es,
Und
also.
wenn, klar, wenn er dann im Tunnel ist und nur die Bande sieht und rechts das Auto, sondern klar, vor ihm wird es enger, sieht so
Ja.
aus, der Ferrari kommt der Bande näher, dabei ist die Bande dem Ferrari näher gekommen, so. Ich fand es auch nicht verkehrt, dass es als Rennunfall gewertet
Ja,
wurde. So,
sehe ich auch so.
die haben sich beide da komplett gegeben und wollten, also die wären sonst halt die lange Gerade einfach runtergefahren weiter.
Ja.
Ich glaube nicht, dass Perez an ihm vorbeigekommen wäre auf der Geraden, an dem Stück.
Ja.
Also vom Exit her, dadurch, dass Sainz den
Hat ja auch
Windschatten
der ist
hatte.
ein Windschatten, ja.
Aber wer weiß, wie es dann in der nächsten Anbremsphase ausgesehen hätte, so. Also,
Spätestens da wäre es dann passiert.
ja, wenn es nicht an der Stelle jetzt geknallt hätte, dann vermutlich später.
Ja.
Aber vom Ding her, Sainz war vorne.
Sainz war vorne.
Sainz hatte von dem Winkel wahrscheinlich auch unmöglich die Chance zu sehen, was an seiner Hinterachse abgeht, wie nah jetzt wirklich der Frontflügel von Perez da ist.
Ja.
Und auf der anderen Seite, Perez war definitiv hinter ihm. Er war nicht irgendwie halb auf Augenhöhe, sein Flügel war gerade auf der Höhe mit der Hinterachse vom Ferrari. So, und er hat am ehesten gesehen, wie eng die ganze Situation da wird.
Er hätte es verhindern können,
Ja,
ja.
also er hätte es am ehesten verhindern können. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass er Schuld hat.
Ja, vielleicht war der
Das.
Fokus auf Leclerc sein Auto und gar nicht so rechts vom.
Ja.
Man weiß ja nicht, wo gerade sein Blick hingeht.
Ja.
Für mich ein reiner Rennunfall, aber es war spannend dadurch, ja. Also
Voll.
das Rennen hat, wie gesagt, alles gehabt. Von Dramatik von Lando Norris, der von
Voll.
ganz hinten nach vorne pushen musste. Von brutal krassen von diesem brutal heftigen Überholmanöver, die Boxenstrategie, die das Feld wieder zusammengebracht hat. Dieses Racing auf wirklich letzter Rille über die komplette Renndistanz. Ich hab's geliebt. Ich
Und das
freue mich
in
so
so
drüber
einer
zu reden schon.
geilen Kulisse. Ich
In,
hatte, also ich hatte
genau.
es auch wieder
Ja.
komplett vergessen, wie cool eigentlich Baku aussieht, so als Rennstrecke.
Ja.
Weil du hast diese Häuserschluchten mit den Banden, dann dazu die ganzen Werbeplakatierungen und dann auch diese Werbebrücken, die dann zwischen den
Ja.
Bäumen über die Strecke gehen und dann so ein bisschen Laub und das Licht, wie
Es war
das durch
cool.
die Bäume bricht, so und dann ballert da so ein Formel-1-Auto lang und sprüht da die Funken, weil der Unterboden aufsetzt, so. Also es ist einfach, es
Es
ist
hat.
krass, das. Baku sieht, finde ich, am allerersten aus wie so ein gerendertes Spiel. Also,
Ja,
weil es so surreal
das stimmt.
aussieht.
Das
Irgendwie
stimmt.
diese Gesamtkombination.
Und Lando Norris müssen wir tatsächlich noch ansprechen.
Boah,
Er
ja.
hatte aufgrund von Motorenstrafen ist er von Platz 15 gestartet.
Also Motorenstrafen von
Für
anderen.
Hamilton und war es Ocon?
Ja.
Ocon war es.
Ja.
Und Gasly wurde ja disqualifiziert nach dem Qualifying, weil er hat ein bisschen zu viel Sprit durchgejagt, aber auch so, dass es eigentlich keinen Vorteil hatte, weil es nur ein ganz kurzer Moment war. Aber Regeln sind Regeln. Es war auch keine Schuld von Renault, sondern das ist ein genormtes FIA-Teil, was da leider nicht funktioniert hat. Das ist immer sehr ärgerlich. Demzufolge war Ocon 20. und Hamilton 19. wurden nach hinten gestuft. Und Joe wurde auch noch nach hinten gestuft, aber der war eh letzter.
Ja,
Demzufolge Lando Norris vom
der könnte
15.
wahrscheinlich von der
gestartet.
1 starten und würde trotzdem hinten im Ziel ankommen. Also mal ganz im Ernst, der Kick sauber, das ist so ein Traktor, mit dem die da rumfahren, das ist
Ja,
unglaublich.
Bottas 16. Vom Start her zumindest.
Ja. Vom Start, wo ist er im Ziel angekommen?
Wo er im Ziel angekommen ist,
Ja.
gib mir eine Sekunde. Ich habe mich da
Da ist
hinten
er
mit dem Feld
bestimmt
diesmal
weiter
gar nicht.
hinten.
16.
Oh, okay.
16?
Ja, gut, gab ja
Okay, er ist von 16
den einen oder
gestartet
anderen
durch
DNF.
1, 2, 3, 4 Strafen.
Ja.
Okay. Und ist auf 16 angekommen durch 1, 2, 3, 4 Ausfälle.
Okay.
Ups.
Gut, ja. Und wie hast du deine Plätze gut gemacht? Also die anderen haben einfach aufgehört zu fahren.
Ja. Ich finde es ja lustig, dass hier gerade Perez auf Platz 17 gewertet wird, mit 2 Runden Rückstand. Und komischerweise Sainz mit Unfall auf Platz
Ja.
18. Obwohl in der offiziellen Tabelle war Sainz vor ihm, weil er ja auch vor ihm in die Wand, also von der
Stimmt.
Streckenposition war er ja vor Perez.
Boah, aber das ist.
Das ist komisch gerade.
Aber das ist spannend. Wie wird denn so ein Unfall gewertet dann? Weil vom Prinzip her, Perez hat ihn ja hinten links weggedreht. Und dann ist ja vermutlich Sainz vor ihm eingeschlagen. Das ist also, er ist dann ja so gesehen vor ihm gecrashed.
Ja, ich gucke gerade mal
Und
schnell
Perez ist
auf
dann
der
ja nur
Tabelle.
gecrashed infolgedessen, weil Sainz vor ihm halt dann in Trümmern lag.
In Trümmern lag.
Ja, also.
So, das offizielle Rennergebnis. Hier habe ich es. Sainz wird auf 18 gewertet hinter Perez, 5 Zehntel hinter Perez. Da werden die Ziellinie genommen haben. Aber das macht ja keinen Sinn.
Doch, stimmt. Letzter gewerteter Sektor.
Oder das?
Ja.
Ja.
Dann war der letzte Sektormesspunkt
Hm.
noch, wo Paris vor ihm war.
Okay. Man lernt nie aus, auch nach all den Jahren
Ja,
im Motorsport.
spannend.
Verrückte Welt.
Spannend.
Lando Norris, müssen wir ansprechen.
Ja.
Von 15 gestartet. Ich wollte gerade fragen, ob es das erste Rennen war, wo er am Startposition gut gemacht hat. Darauf wollte ich eigentlich mal achten und habe es aber vergessen, weil es so spannend war. Ist egal. Er ist ein hervorragendes Rennen gefahren, ist
Er
mit
ist
hart gestartet.
ein perfektes Rennen gefahren.
Und ich habe zwischendurch echt gedacht, okay, sie versauen es gerade, weil sie haben ihn so lange draußen gelassen in der Hoffnung, dass ein Safety Car kommt. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, der Undercut, der ist sehr erfolgreich auf dieser Strecke und er war halt unglaublich lange draußen. Er war so lange draußen, dass Max Verstappen und Lando Norris auf der Strecke zusammengekommen sind.
Boah, das ist.
Nach dem Boxenstopp von Max.
Ja. Aber
Das war geil.
Das
Es
war
war.
schon wild, gerade wenn man dann wieder Richtung WM denkt.
Richtig, genau.
Und dann fährt er einfach an ihm vorbei. Der hat ihn einfach nur überholt. Das heißt, Norris hat mehr Punkte gut gemacht als Verstappen. Der hat den
Ja.
Abstand verringert,
Ich meine noch
obwohl.
vor Lando sein Boxenstopp. War ja, sind sie ja auch schon zusammengekommen.
Stimmt,
Und
ja.
Albon war davor, das wollte ich auch noch ansprechen.
Stimmt.
Und sie sind beide, der McLaren
Stimmt,
und
so.
Verstappen, sind nicht an Albon vorbeigekommen, bis er an die Box gefahren ist. Und Albon hatte alte harte Reifen, Norris hatte alte harten Reifen und Verstappen war auf frischen harten Reifen unterwegs und konnte nicht an Norris vorbei. Also er war zwar, als Verstappen aufgelaufen ist, war er zwar fast eine Sekunde schneller pro Runde, aber er konnte das dann nicht umsetzen in ein Überholmanöver. Und als Albon dann in der Box war, hat es Norris sogar geschafft, so wegzupuschen, so 1 bis 2 Sekunden wegzupuschen von Verstappen mit frischen neuen, das ist schon hart. Also frischen neuen harten Reifen. So, das
Ja,
wollte ich
das
sagen.
ist
Es ist wild. Naja, auf jeden Fall. Norris kommt dann an die Box, hat natürlich 15 Sekunden Rückstand waren das. Und es waren noch 12 Runden waren das zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gedacht, er schafft es nicht.
Auf frischen Mediums.
Auf frischen Mediums, 15 Sekunden hinter Verstappen.
Ich muss sagen, mein Gefühl war direkt, das packt er easy.
Aha, okay,
krass. Dadurch halt, weil Verstappen diese uralten Reifen, es waren harte Reifen mit, ich weiß nicht, 26 oder 27
Runden. Lange drauf, ja.
Und dann kommt diese Rakete von McLaren da angeflogen mit frischen Mediums, kein Sprit im Tank und erfahrungsgemäß die letzten Rennen war es ja irgendwie eh immer so, dass auch wenn es knapp wurde und auch bei den Rennen, wo es in Kanada zum Beispiel, wo es nicht ganz gereicht hat, aufgrund der Strategie, die nicht optimal war.
Stimmt,
da war es ja trotzdem so, dass die letzten drei Runden wurde es dann so von jetzt auf gleich so eng auf einmal.
Ja, ja,
da wurde der McLaren so schnell oder der Red Bull so langsam, so wie auch immer, so, dass ich dann halt dachte so, okay, das
daher muss deine Hoffnung schon, die ganze Zeit. Okay, okay, ich verstehe. Ja, er hat es ja auch gepackt. Ich glaube, drei Runden vor Schluss.
Ja, und der ist vorbeigeschossen wie sonst
was. Ja.
Also Geschwindigkeitsüberschuss, das war ja...
Er hatte gar keine Chance.
Das war ja nicht von dieser Welt.
Demzufolge, wie sage ich das jetzt? Es gab ja den Crash, dadurch sind zwei Leute rausgefallen. Es
und kam der hatte die schnellste Rennrunde.
Ja, das...
Auf den frischen Mediums?
Die hat er gehabt.
Ja.
Und Verstappen ist dann auch nochmal in die Box gegangen. Mhm. Für frische Soft, um da wenigstens den Punkt dann noch zu holen, weil er nach hinten Platz hatte. Aber dann kam leider das virtuelle Safety Car dazwischen, sodass er den Punkt sich nicht mehr sichern konnte. Und was ich geil fand, dass das Rennen dann auch unter VSC beendet wurde und nicht künstlich jetzt hier rote Flagge, wir müssen jetzt noch eine finale Runde machen. Das hätte das Rennen irgendwie kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Auch wenn es spannend gewesen wäre, da hätten wir wieder was zu erzählen. Aber so war das genau richtig, finde ich, wie das diesmal gelöst wurde.
Voll. Das war ein hammergutes Rennen. Und das Ergebnis, muss ich sagen, damit kann ich auch leben, weil die WM, die wird ja immer spannender.
Es sind nicht so viele Punkte, wie er sich erhofft hat, die er gut machen würde.
Ja, aber dafür, dass es erst so aussah, dass die Differenz wieder größer wird, ist es geil, dass sie jetzt doch kleiner geworden ist.
Sie ist kleiner geworden?
Und McLaren ist an Red Bull in der Konstrukteursmeisterschaft vorbei um 20 Punkte. Ja, das darf man auch nicht vergessen.
Wild. Na gut, ist Ausfall, ne, gewesen.
Ferrari ist jetzt auch ziemlich knapp hinter Red Bull.
Ja.
Das wird dann vermutlich auch so das nächste Ding, dass der Ferrari noch am Red Bull vorbeizieht in der Konstrukteurswertung. Und Leclerc hat auch richtig Punkte gut gemacht. Also ich würde auch sagen, Leclerc würde ich aus diesem ganzen Weltmeister-Ding noch nicht 100% abschreiben.
Nee, tatsächlich.
Also weil der ist auch knapp hinter Norris und jetzt lass mal so eine Situation kommen, dass Max und Norris ein bisschen fighten, beide crashen und Leclerc bekommt die Punkte.
Leclerc hat 235 Punkte und Norris 254. Das ist ein Ausfall und ein Sieg und dann ist das Ding sehr weit offen.
Ja, ich meine, die besten Chancen hat gerade schon noch Max, auch wenn ich sagen würde, so die Performance der letzten Rennen spricht eher dafür, dass Norris es irgendwie schon noch rumgerissen bekommen kann.
Ich bezweifle es leider. Aber das haben wir ja in unseren Hot Takes schon gesagt, dass ich weiterhin fest daran glaube.
Ich glaub's nicht.
Dass Max Weltmeister.
Aber selbst Leclerc sollte man nicht komplett ausschließen.
Er hat schon noch eine
realistische Chance auch.
Er hat einen sehr guten Drive gerade. Ja. Mit dem Sieg in Monza, das war.
Ja, also ich finde, er ist gerade auch.
Das emotionalste Rennen. Ja, Mensch, jedes Rennen ist krasse. Jetzt denke ich gerade wieder an Monza und denke mir, wow, das war schon gut.
Ja.
Und jetzt wieder das. Puh.
Also wenn man Norris in die WM noch als Möglichkeit sieht, dann muss man, würde ich sagen, aufgrund des geringen Abstands auch Leclerc einfach auch noch mit dazu nehmen.
Und
auch wenn das schon echt, also das wäre sensationell.
Ich muss mal kurz was rechnen. Ein Ausfall von Norris. Jupp. Wir nehmen mal ein Sprintrennen. Schlechtes Sprintrennen von Norris plus Ausfall im Rennen und Piastri holt zweimal den Sieg, ist Piastri vor Norris.
Boah, wild.
Also, oder zumindest sehr gleich auf.
Ja, krass. Ja, das, also...
Aber Piastri, also ich sage mal, Piastri, Norris, das Thema ist noch nicht durch. Verstappen ist für mich Weltmeister schon. Auch wenn es hart wird. Oder eng zum Jahresende. Aber er hat so viel Vorsprung die ersten Rennen weggepusht. Das...
Ich glaube es nicht. Aber
ich wünsche es nicht. Nein, also für die Spannung. Ich möchte gerne, dass die WM im letzten Rennen entschieden wird. Wer es dann ist, ist es dann. Obwohl ich mich sehr für Norris freuen würde, weil Max ist schon mal Weltmeister gewesen und Norris noch nicht. Deswegen würde ich mich sehr freuen, einen neuen Weltmeister sehen zu dürfen.
Ja, vor allem, wenn es dann so aus dem... Also nicht aus dem Nichts, aber wenn so unerwartet passiert.
Ja, ja.
Wenn man dran denkt, so die Aufnahmen von Drive to Survive von letzter Saison, wo er ja noch am Struggeln war, den Vertrag überhaupt zu verlängern bei McLaren so. Und dann jetzt die Saison zwar dann auch letztes Jahr noch richtig gut zu Ende gebracht, dieses Jahr gut gestartet, aber irgendwie trotzdem so Red Bull definitiv der Favorit. Und dann bekommt man es trotzdem noch hin. Also das war schon geil.
Wir haben ja auch noch Sprintrennen dieses Jahr, oder?
Ich glaube, zwei oder drei Sprintrennen haben wir noch.
Doch noch so viel, ja?
Mhm.
Okay, wir werden es klären. Das nächste Rennen ist auf jeden Fall kein Sprintrennen. Es geht nach Singapur. Sehr ähnlicher Charakter von der Rennstrecke. Mhm. Im Dunkeln. Eins der längsten Rennen des Jahres. Und alle Fahrer sind sich einig, das anstrengendste Rennen im Jahr. Körperlich. Mhm. Weil Temperaturen sehr hoch, Luftfeuchtigkeit sehr hoch, Strecke brutal anstrengend.
Mhm.
Und
schauen wir mal, wer da für die Gap geht.
Ich denke mal, Russell wird wieder in die Gap gehen. Geil. Ich erwarte jetzt nicht so ein spannendes Rennen, wie jetzt, was wir dieses Wochenende hatten. Aber die Formel 1 hat uns dieses Jahr so oft überrascht.
Ja.
Von daher... Wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Woche.
Genau.
Und wir hören uns schon nächstes Wochenende wieder.
Ich freue mich drauf.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.